SWR aktuell Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem, schönen guten Morgen. In Frankfurt wird heute Morgen der erste Evakuierungsflug der Bundesregierung für im Nahen Osten gestrandete Reisende erwartet. Gegen 7:30 soll es soweit sein. Sie saßen seit Tagen fest, weil in den Golfstaaten keine Flugzeuge starten durften wegen des Iran-Kriegs. Aus der Nachrichtenredaktion Christine Beit.
Die Maschine der Lufthansa ist in der Nacht in der Hauptstadt des Oman, Maskat, gestartet, wie Daten des Flugdienstleisters Flightradar 24 zeigen. Dorthin waren die Menschen zuvor auf dem Landweg gebracht worden. Der Airbus hat Platz für knapp 280 Menschen, wie viele an Bord sind, ist aber nicht bekannt. Die Bundesregierung hatte die Passagiere ausgewählt. Es dürften, wie angekündigt, vor allem Kinder, Schwangere und Kranke sein. Zwar ist es der erste von der Bundesregierung organisierte Flug, seit Dienstag wurden aber schon hunderte Deutsche mit Flügen, vor allem arabischer Airlines, nach Hause gebracht.
Auch über Nacht haben sich die Angriffe Israels und der Vereinigten Staaten auf den Iran fortgesetzt. Unklar bleibt, welches Kriegsziel sie verfolgen. Aus Istanbul Sebastian Faeser.
In den Berghängen, die Teheran zu zwei Dritteln umschließen, waren am späten Abend große Explosionen zu sehen. Welches Ziel dort angegriffen worden ist, lässt sich nicht mit Bestimmtheit sagen. Es könnten Stellungen der iranischen Luftabwehr gewesen sein, aber auch Treibstofflager des Regimes. Am frühen Morgen gingen die Angriffe auf die Stadt weiter. Auch aus anderen Städten melden iranische Medien Luftschläge. Welches Ziel die Angriffe haben, darüber gibt es weiter widersprüchliche Aussagen. Israel scheint an Maximalzielen festzuhalten und auch US-Präsident Donald Trump hat in einem Zeitungsinterview davon gesprochen, es wäre nicht wünschenswert, festige sich nach dem Krieg eine geschwächte, aber nicht minder radikale Führung in Teheran. Gleichzeitig zieht er Vergleiche mit der Militäroperation in Venezuela vor 3 Monaten, wo der Machtapparat ohne politische Reformen erhalten geblieben ist, solange er Rücksicht auf US-Interessen nimmt.
Dem NATO-Partner Türkei hat die US-Regierung ihre Unterstützung zugesichert. Angriffe auf das Hoheitsgebiet der Türkei seien inakzeptabel, teilte das Außenministerium in Washington mit. Hintergrund ist, dass der Iran laut NATO eine Rakete auf die Türkei abgefeuert hatte. Eine NATO-Sprecherin verurteilte die Attacke und betonte, man stehe fest an der Seite aller Bündnispartner. Aus der Nachrichtenredaktion Martin Seiler.
War anfangs noch über einen Irrläufer spekuliert worden, ist man sich bei der NATO nun sicher, der Angriff galt der Türkei. Ein NATO-Abwehrsystem hatte das Geschoss in der türkischen Grenzregion abgefangen. Beim Angriff eines US-U-Boots auf ein iranisches Kriegsschiff im Indischen Ozean kamen mindestens 80 Besatzungsmitglieder ums Leben. Das Schiff war in internationalen Gewässern unterwegs. Nach US-Angaben feuert der Iran inzwischen deutlich weniger Raketen und Drohnen ab als noch zu Beginn des Krieges. Das Pentagon kündigte an, man werde die eigenen Angriffe ausweiten und vermehrt Ziele im Landesinneren ins Visier nehmen.
In Israel haben die Behörden unterdessen die Auflagen für die Bevölkerung gelockert. Zur Begründung heißt es, die Intensität des iranischen Beschusses habe nachgelassen. Aus Tel Aviv, Jörg Poppendick.
Ab 12 Uhr soll die Warnstufe Orange gelten, dann sind Versammlungen von bis zu 50 Personen wieder erlaubt. Die Menschen können noch wieder zur Arbeit gehen, allerdings nur, wenn ein Schutzraum in der Nähe ist. Schulen, Kitas und Universitäten bleiben weiter geschlossen und die Strände gesperrt. Das Finanzministerium schätzt, dass der Krieg gegen den Iran die israelische Wirtschaft pro Woche rund 2,5 Milliarden Euro kostet, aufgrund der Beschränkungen. Die israelische Luftwaffe greift derweil weiter Ziele im Libanon an. Die Streitkräfte berichten, dass sie Infrastruktur der Hisbollah-Miliz in der Hauptstadt Beirut attackiert habe. Die Hisbollah ist ein Verbündeter des Iran.
In keinem Land der Welt haben Frauen die gleichen Rechte wie Männer. Diese Bilanz ziehen die Vereinten Nationen in einem Bericht, den sie kurz vor dem Weltfrauentag am Sonntag veröffentlicht haben. Cedric Bies berichtet.
Auch viele schon erreichte Fortschritte seien wieder in Gefahr, hat eine Sprecherin der UN-Frauenrechtsorganisation gesagt. Zum Beispiel beim Schutz vor Gewalt, der Gleichberechtigung im Familienrecht und beim Schutz vor Diskriminierung. In knapp der Hälfte der Länder gäbe es kein Gesetz, das gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit vorschreibt. Außerdem sei Sex ohne Zustimmung der Frau in mehr als der Hälfte der Länder nicht automatisch eine Vergewaltigung. Dazu kommt laut UN, dass Täter oft ungestraft bleiben, weil Frauen und Mädchen sich aus Angst vor den Konsequenzen nicht trauen, die Taten anzuzeigen.
Mehr als jeder dritte Bewohner in deutschen Pflegeheimen ist offenbar auf Sozialhilfe angewiesen. Das zeigt eine noch nicht veröffentlichte Studie, über die die Rheinische Post berichtet. Aus der Nachrichtenredaktion Raphael Pieper-Mantier.
Die Sozialhilfequote in Pflegeheimen hat laut dem Bericht der Krankenkasse DAK dieses Jahr einen neuen Höchstwert erreicht. Ein Sprecher sagt, dass die Zahl in den nächsten Jahren sogar noch deutlich weiter steigen könnte, wenn sich nichts ändere. Immer mehr Pflegeheimbewohner könnten sich die Eigenanteile nicht mehr leisten. Im Moment bekommen laut Studie bundesweit 309.000 Heimbewohner die sogenannte Hilfe zur Pflege. Die DAK fordert, dass die Eigenanteile in den Heimen begrenzt werden. Mit der geplanten großen Pflegereform müsse die Last fair zwischen Beitragszahlern, Pflegebedürftigen und Steuerzahlern verteilt werden.
Die gesetzlichen Krankenkassen haben das Jahr 2025 mit einem Überschuss von 3,5 Milliarden Euro abgeschlossen. Das berichtet die Neue Osnabrücker Zeitung unter Berufung auf den GKV-Spitzenverband. Der Vorstandsvorsitzende Blatt sagte der Zeitung, trotzdem gäbe es keinen Grund zur Entwarnung. Das Plus reiche nicht aus, um die Reserven der Kassen zu füllen. Dazu seien sie aber verpflichtet. Die Gesamtausgaben sind demnach um fast 8% auf 352 Milliarden Euro gestiegen. Das meiste Geld floss in die Krankenhäuser. Der Landesjugendbeirat Rheinland-Pfalz hat seine Kinder- und Jugendrechtecharta vorgestellt. Der Beirat verlangt, dass Entscheidungsträger bei jeder Maßnahme prüfen, wie sichert diese Entscheidung die Rechte von Kindern und Jugendlichen und werden ihre Perspektiven ausreichend berücksichtigt. Matthias Zahn.
Zu den konkreten Forderungen gehören etwa ein Recht auf Gleichheit, ein landesweites kostenfreies ÖPNV-Ticket für Schülerinnen und Schüler und Auszubildende zum Beispiel oder ein Recht auf Gesundheit, flächendeckende psychologische Beratungsstellen, kurze Wartezeiten und anonyme Hilfsangebote auch direkt an Schulen. Jugendministerin Binz würdigte die Arbeit des Landesjugendbeirats. Kinder- und Jugendrechte seien wie ein Kompass, der bei politischen Entscheidungen die Richtung weise, hin zu mehr Gerechtigkeit, mehr Beteiligung und mehr Schutz für junge Menschen.
Der Fußballverein Germania Union, türkischer SV Pforzheim, weist die Geldwäschevorwürfe zurück. Im Februar hatte der Zoll am Stuttgarter Flughafen 215.000 Euro Bargeld bei Mitgliedern des Vereins sichergestellt. Elena Ferreira.
Im offiziellen Statement des Pforzheimer Fußballvereins heißt es, dass weder der Verein noch die Spieler an illegalen Aktivitäten beteiligt seien. Man habe bei der routinemäßigen Kontrolle uneingeschränkt mit den Behörden kooperiert. 29 Mitglieder des Pforzheimer Fußballvereins führten Bargeld unterhalb des Freibetrags von 10.000 Euro mit sich. Die Mannschaft war auf dem Weg ins Trainingslager in die Türkei. Der Verein macht keine Angaben, warum die Spieler das Geld mit sich führten. Laut der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart hätte das Bargeld mutmaßlich in die Türkei ausgeführt werden sollen. Es wird wegen Verdachts auf Geldwäsche ermittelt.
Fußball-Bundesligist Hamburger SV hat beim Nachholspiel gegen Leverkusen wichtige Punkte gelassen. Die Hamburger verloren zu Hause 0:1. Die Niederlage ärgere ihn irgendwann. Irgendwas schlecht reden wolle er aber auch nicht, sagte HSV-Trainer Merlin Polzin.
Ich glaube, man hat gesehen, dass wir das ein oder andere Problem einfach hatten oder die ein oder andere Herausforderung, vor die uns Leverkusen gestellt hat. Ich glaube, es war so auch zu erwarten bei der Spielstärke, die sie dann noch in ihren Reihen haben. Nichtsdestotrotz haben wir versucht, das Spiel möglichst lange offen zu gestalten. Das ist uns gelungen, aber leider ist da nicht mehr raus entsprungen.
Der HSV steht in der Tabelle auf Platz 11, 4 Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Die Leverkusener belegen Rang 6.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Nach teils frostigem und nebligem Morgen gibt's viel Sonne, Höchsttemperaturen 13 bis 20 Grad.
SWR aktuell, Serie der Woche.
Es geht runter und auch wieder rauf an der Börse. Schon in der ersten Woche hat der Iran-Krieg die Aktienmärkte kräftig durchgerüttelt und keiner weiß, wie es weitergeht. Manch einer schaut jetzt vielleicht nervös auf seine Ersparnisse, die in Festgeld, Aktien, ETFs angelegt sind oder auch ganz schnöde auf dem Sparbuch liegen. Was wird aus dem Geld, das man für den Ruhestand beiseite gelegt hat? Stresstest Geld, was unsere Finanzplanung unsicher macht, das ist unsere Serie in dieser Woche. Und mal abgesehen von Krisen, Konflikten oder Kriegen ist finanzielle Vorsorge fürs Alter einfach auch notwendig. Denn die gesetzliche Rente wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Unser Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas fasst zusammen, was in Sachen Rente auf uns zukommen wird.
Bis Ende diesen Jahres will die Bundesregierung konkrete Reformen im Sozialstaat vorlegen. Das hat Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU angekündigt. Dazu gehört auch die Rente. Ende Juni wird die Regierung zunächst die Vorschläge der Rentenkommission entgegennehmen. Die werden mit großer Spannung erwartet. Ein besonders kontroverser Punkt in den aktuellen Beratungen ist, das Renteneintrittsalter möglicherweise auf bis zu 70 Jahre anzuheben. Vertreter der Union sehen darin eine notwendige Anpassung an die steigende Lebenserwartung in Deutschland. Die SPD-Co-Vorsitzende und Bundesarbeitsministerin Bärbel Baas jedoch hat gerade noch einmal betont, dass sie eine Rente mit 70 für diese Legislaturperiode ausschließt, also vorerst bis 2029. Kritik kommt von der Opposition, zum Beispiel von der Linkspartei. Sie warnt davor, das Rentenalter weiter zu erhöhen, denn viele Menschen in körperlich anstrengenden Berufen könnten das gar nicht leisten. Stattdessen fordert sie, hohe Einkommen stärker zur Finanzierung der Rente heranzuziehen. Die Basis der Einzahlenden im System zu verbreitern, ist ein weiterer Ansatz. So könnten neben Abgeordneten künftig auch Selbstständige sowie Beamtinnen und Beamte in das gesetzliche Rentensystem einzahlen, hätten dann aber auch Anspruch darauf, Leistungen daraus zu beziehen. Bundeskanzler Merz will, dass die gesetzliche Rente daher vor allem eine Basisabsicherung bleibt. Die betriebliche und die private Altersversorgung sollen dagegen an Bedeutung gewinnen. Wie viel Geld im Alter bleibt, könnte sich dann vermehrt am weltweiten Aktienmarkt entscheiden.
Wir müssen also alle selbst fürs Rentenalter vorsorgen. Wie man für den Ruhestand in unsicheren Zeiten vorsorgt, das will ich mit Saidi Solilato besprechen, Chefredakteur vom Geldratgeber Finanztipp. Viele raten einem ja dazu, in Anlageformen mit verschiedenen Risiken zu investieren. Welche Mischung ist denn aus Ihrer Sicht sinnvoll, besonders wenn man die vielen Unsicherheiten bedenkt, die aktuell am Finanzmarkt bestehen? Wie jetzt der Angriff der USA und Israel auf den Iran. Was ist sinnvoll, sich rauszusuchen?
Ja, wir bei Finanztipp raten ja, nach dem Finanztipp-Prinzip anzulegen, und das ändert sich Gott sei Dank auch nicht angesichts so eines ja durchaus beunruhigenden Krieges wie jetzt im Iran. Das heißt, im Wesentlichen besteht meine Geldanlage zum einen aus einem Tagesgeldkonto als sichere Anlage bei einer sicheren Bank in Europa. Das bedeutet in Deutschland, kann aber auch zum Beispiel in den Niederlanden oder auch vielleicht in Schweden sein, also in einem Staat mit soliden Finanzen. Und zum anderen im Wesentlichen aus einem breit gestreuten Weltaktien-ETF, der das Geld auf viele hunderte, wenn nicht tausende Unternehmen in aller Welt verteilt, damit ich genau auch vor solchen letztendlich dann doch regionalen Krisen eben geschützt bin. Natürlich wird es da immer wieder zu Verwerfungen kommen, aber langfristig habe ich dann doch durch die Streuung eine genügend große Sicherheit.
Aktienfonds zum Beispiel haben ja die Eigenschaft, dass sie Risiken streuen können eben, und das heißt, man investiert und kann dabei vermeiden, hohe Verluste zu erleiden, im besten Fall zumindest, etwa wenn die Aktien einzelner Unternehmen dann mal nicht so gut laufen. Was muss ich denn sonst beachten in Sachen Fonds, denn da gibt's ja relativ viele, auch die beliebten ETFs zum Beispiel.
Ich muss vor allen Dingen wissen, dass es einen Unterschied gibt zwischen den klassischen aktiven Aktienfonds, also die zum Beispiel einen Fondsmanager in aller Regel haben, und eben den ETFs. Und es haben eben zahlreiche Studien über die Jahre immer wieder gezeigt, dass diese vermeintlich so gut gemanagten Fonds, die gerne von der Bank verkauft werden, tatsächlich langfristig in den meisten Fällen, also deutlich der großen Mehrheit, nicht besser laufen als die entsprechenden ETFs, vor allen Dingen, weil sie deutlich, deutlich teurer sind. Typischerweise liegen da die Kosten bei 1,5% und mehr, und so ein Standard-ETF kostet vielleicht 0,2, also 0,3%, also irgendwie ist um das Fünffache mindestens günstiger, und das wirkt sich auch langfristig für meine Rendite aus, das heißt, sich nicht so einen teuren Fonds von der Bank andrehen lassen.
Wenn es mir gar nicht so sehr um einzelne Branchen geht oder um höhere Chancen auf Gewinn, sondern wenn ich zum Beispiel Aktien mag, die einfach regelmäßig hohe Dividenden ausgezahlt haben, also mehr Stabilität bei Dividenden zumindest versprechen, wäre es dann sinnvoll, auch in so einen Dividenden-ETF zu investieren?
Der Fallstrick liegt darin, dass man denkt, Dividenden versprechen Stabilität. Tatsächlich ist es in vielen Fällen so, dass solche Dividenden-ETFs oder auch Dividendenfonds zwar schöne Dividenden zahlen, aber manchmal zumindest vom Kurs her nicht so gut aussehen. Und letztendlich ist es immer lohnender, auf maximale Streuung zu setzen, und mit Dividenden-ETFs investiere ich letztendlich nur in einen gewissen Teil des Marktes. Es geht immer um die Gesamtrendite. Ich muss sowohl die Dividende anschauen als auch den Kurs, und da bin ich mit dem breit aufgestellten ETF letztendlich besser dran.
Gehen wir mal weg von Aktien und hin zu Wertpapieren mit langer Tradition, die aber keine Unternehmenswerte sind, nämlich Anleihefonds. Wo wäre da momentan die Balance zwischen Gewinnchancen und Sicherheit?
Anleihefonds, auch Rentenfonds genannt, sind eine komplizierte Angelegenheit, und ich bin wirklich davon abhängig, wie sich die Zinsen in Zukunft entwickeln. Vor allen Dingen, wenn die Zinsen in Zukunft mal steigen, dann kann das für meinen Rentenfonds bzw. Anleihenfonds nicht so gut aussehen. Das hat man zum Beispiel bei der Zinswende 2022-2023 gesehen. Wir bei Finanzen beraten ganz klar dazu, keep it simple bei der Geldanlage, da ist wirklich ein Tagesgeldkonto oder auch ein Festgeld. Die einfache Alternative im ganzen Bereich Anleihefonds, vielleicht noch ein sogenannter Geldmarkt-ETF. Das sind also sehr, sehr kurz laufende Anleihen, festverzinsliche Wertpapiere. Damit kann ich letztendlich die Zinsen der Europäischen Zentralbank relativ gut abbilden. Aber Rentenfonds, das ist letztendlich so eine Mischung zwischen beiden, die für viele Leute nur schwer zu durchschauen ist. Lieber baue ich mir das aus einer Kombination zwischen Tagesgeld und Aktien-ETF, eine Mischung selbst.
Saidi Solilatu, Chefredakteur vom Geldratgeber Finanztipp. Stresstest Geld, was unsere Finanzplanung unsicher macht, das ist unsere Serie in dieser Woche. Und morgen schauen wir zwischen 6 und 9 darauf, wie US-Zölle und der Dollarkurs rheinland-pfälzische Unternehmen treffen.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Die EU-Innenminister beraten heute in Brüssel auch über die womöglich veränderte Sicherheitslage in Europa durch den Iran-Krieg. Nicht zuletzt hat das auch Auswirkungen auf die EU-Migrationspolitik, die Kern der heutigen Agenda ist. Aus Brüssel, Katrin Schmidt.
Die EU-Ministerrunde arbeitet quasi an einem gemeinsamen Lagebild. Welche Folgen hat die geopolitische Lage im Iran und in der gesamten Region auf die innere Sicherheit der EU? Allen voran mit Blick auf amerikanische und jüdische Einrichtungen in den Staaten und auf die EU-weit seit dem Wochenende gestiegene Zahl an Demonstrationen. Auf Zypern beispielsweise, das aktuell die Ratspräsidentschaft der EU innehat, gilt zudem erhöhte Alarmbereitschaft, nachdem zu Wochenbeginn eine iranische Drohne einen britischen Stützpunkt auf Zypern getroffen hat und daraufhin ein EU-Ministerrat abgesagt werden musste. EU-Innenkommissar Brunner unterrichtet die Runde zudem über die aktuellen EU-Maßnahmen gegen terroristische und extremistische Bedrohungen. Im Raum steht auch die Frage, wie kann die EU auf womöglich neue Fluchtbewegungen reagieren? Besonders die Auswirkungen der Eskalation in Nahost auf Syrien beschäftigen die EU-Minister, wenn es um die letzten Meter auf dem Weg zum Start der großen EU-Asylreform in 3 Monaten geht. Denn die Rückkehr von Syrerinnen und Syrern in der EU in ihr Heimatland soll bis dahin vorangetrieben werden. Dazu beraten die Ministerkollegen heute über konsequentere, einheitliche Abschiebungen und den Ausbau von Unterstützungsprogrammen zur freiwilligen Rückkehr. Eine weitere Beteiligung der EU-Kommission an solchen Programmen, so Kommissar Brunner, hänge aber auch stark von der Einschätzung der aktuellen Sicherheitslage dort ab.
Der Bundestag wird am Mittag mit den Stimmen von Union und SPD voraussichtlich das Bürgergeld umbauen. Es soll ab Juni durch die neue Grundsicherung ersetzt werden. ARD-Hauptstadtkorrespondent Uwe Jahn erklärt, was geplant ist.
Demnach müssen Arbeitslose, die sich der Zusammenarbeit mit dem Jobcenter verweigern, in Zukunft damit rechnen, dass ihnen Leistungen teilweise oder ganz gestrichen werden. Künftig soll es wieder wichtiger sein, schnell eine Arbeit aufzunehmen, als mit Aus- oder Weiterbildungen dafür zu sorgen, dass Leistungsempfänger langfristig eine passende Arbeitsstelle finden. Außerdem soll das Vermögen der Betroffenen von Anfang an auf die Leistung angerechnet werden. Die AfD kritisiert die Union dafür, dass versprochene Einsparungen nicht erreicht werden. Nach Meinung der Linken bekämpft die Bundesregierung mit der Einführung der Grundsicherung nicht die Arbeitslosigkeit, sondern die Arbeitslosen.
Die Wolfsbestände sind in den letzten Jahren in Deutschland gewachsen. Mehr als 1600 Wölfe leben hier im Moment, laut Bundesregierung. Landwirte fürchten um ihre Tiere und fordern seit langem, Wölfe leichter abschießen zu können. Bundesregierung und Bundestag kommen dem jetzt nach. Heute befasst sich der Bundestag mit einem Gesetzentwurf, der den Wolf ins Bundesjagdgesetz aufnimmt.
Die Jagd auf Wölfe soll in Deutschland bald erlaubt sein. Das will der Bundestag heute beschließen. Für die Jagd wird es Regeln geben. Nicht überall dürfen die Tiere geschossen werden, sondern vor allem in Regionen, in denen es viele Wölfe gibt. Das soll dort dafür sorgen, dass die Zahl der Wölfe nicht noch mehr zunimmt. Auch in Regionen mit wenig Wölfen sollen sie gejagt werden dürfen, wenn dort Schutzmaßnahmen wie Zäune als unzumutbar gelten, zum Beispiel auf Deichen oder Almwiesen. Unabhängig von diesen Regeln sollen Jäger in Zukunft auch leichter als bisher sogenannte Problemwölfe erschießen können, die sich Menschen nähern oder Zäune überwinden. Die Bundesregierung will mit dem neuen Gesetz die Zahl der Wölfe begrenzen und so weite Tiere wie Schafe und Ziegen schützen. Bauernverbände unterstützen das neue Gesetz. Naturschützer wiederum kritisieren es und fordern stattdessen, mehr auf Schutzmaßnahmen wie Zäune und Herdenschutzhunde zu setzen. Denn auch wenige Wölfe könnten viele Weidetiere töten, wenn diese nicht gut geschützt sind.
Tja, und diese Diskussionen und Abstimmung im Bundestag heute könnte vielleicht ganz anders verlaufen, wenn die Abgeordneten einfach mal sprechen, wie ihnen der Mund gewachsen ist. Denn Dialekte spielen im Bundestag eigentlich eine große Rolle. Das zeigt auch ein Blick in den Terminkalender des Bundeslandwirtschaftsministers, meint unser Hauptstadtkorrespondent Chris Berdrow.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Alois Rainer nimmt heute an einem Treffen des Parlamentskreises Plattdeutsch teil. Für Rainer kommt das sprachlich gesehen einem Termin im Ausland gleich. Der Bayer mag ein Herz haben für die Politikerkollegen aus dem Norden, die ihre niederdeutsche Sprache pflegen. Ob er versteht, was die Platznacker ihm vertellen, steht auf einem anderen Blatt. Badische Wunderfitze, sprich Neugierige, fragen sich übrigens gerade zu Recht, warum gibt es eigentlich keine Parlamentskreise für die badische, schwäbische oder pfälzische Sprache? Wie charmant könnte die Regierung auf Schwäbisch Kritik abtropfen lassen, wenn eine Reform mal wieder länger dauert? No net Hudler. Die Badener sind es, die am schnörkellosesten ausdrücken können, dass etwas nicht anders geht und man machtlos ist mit ihrem Deshebschnett. Und die Opposition könnte zürnen, Schuldebuckel. So nennt man Schuldenmacher in der Pfalz. Der Bundestag könnte von einer solchen Sprachreform nur profitieren. Es würde volksnäher und lustiger zugehen im Parlament. Also auf geht's. Oder wie der Pfälzer sagt, alla hopp, die Bob tanzt.
Gedanken von unserem Hauptstadtkorrespondenten Chris Berdrow. Unter Vorsitz des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Alexander Schweizer trifft sich die Ministerpräsidentenkonferenz heute in Berlin. Die Länderchefs wollen unter anderem über die Sicherheit des Zugpersonals sprechen, nach dem tödlichen Angriff von den Zugbegleitern in der Pfalz. Matthias Zahn.
Ein anderes Thema sind die Kommunalfinanzen. Schweizer rechnet damit, dass eine Soforthilfe des Bundes für Kommunen notwendig wird. Die Situation im vergangenen Jahr sei dramatisch gewesen und dieses Jahr werde sie womöglich noch schlimmer werden, warnt der rheinland-pfälzische Ministerpräsident mit Blick auf die Finanzlage der Kommunen. Die Länder fordern weiterhin das Prinzip, wer bestellt, bezahlt ein. Das bedeutet, entstehen Ländern und Kommunen Kosten durch Gesetze der Bundesregierung, soll der Bund das finanziell ausgleichen. Ein Dauerthema zwischen Ländern und Bund, bei dem es heute jedoch keine Entscheidungen geben wird. Allein deshalb, weil die Ministerpräsidenten unter sich bleiben werden. Bundeskanzler Merz kommt nicht zu den Beratungen dazu.
Schülerinnen und Schüler gehen heute in ganz Deutschland gegen eine mögliche Wehrpflicht auf die Straße. In Rheinland-Pfalz gibt es unter anderem Schulstreiks in Koblenz, Ludwigshafen, Alzey und Mainz. SWR-Reporterin Ilona Hartmann über die Ziele der jungen Leute.
Ja, der Streik richtet sich zum einen gegen eine mögliche Wehrpflicht, zum anderen aber auch generell gegen alle Zwangsdienste. Dabei prangern die Organisatoren des Schulstreiks auch schon die verpflichtenden Fragebögen an, die junge Männer jetzt ausfüllen sollen, und die verpflichtende Musterung, die ab Juli 2027 geplant ist. Die Mehrheit der Jugendlichen lehne eine Wehrpflicht ab. Deshalb gibt es heute um 12 Uhr eine Kundgebung auf dem Bahnhofsvorplatz in Mainz. Um 18 Uhr wollen die Demonstrierenden dann noch durch die Innenstadt ziehen. Auch Schülerinnen und Schüler in Alzey sind aufgerufen, sich an dem Schulstreik zu beteiligen. Da ist schon um 9 Uhr eine Demonstration auf dem Rossmarkt geplant.
Auch in Baden-Württemberg gehen Schülerinnen und Schüler heute auf die Straße. Es gibt unterschiedliche Aktionen, unter anderem in Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg und Tübingen.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.